Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Ein literarisches Debüt wollen wir uns anschauen. Den ersten Roman von Raphael Lered. Eine junge, multilinguale Autorin, muss man sie nennen. Sie schreibt auf Deutsch, Englisch und Französisch. Und vor allem die Verbindung mit Frankreich, die spielt auch in ihrem Roman eine wichtige Rolle. Adikou heißt das Buch, zugleich der Name der Protagonistin, die sich auf der Suche nach ihren afrikanischen Wurzeln macht. Was sich dabei zuträgt, fragen wir Raphael Lered. Sie ist zu Gast. Und damit hallo allerseits, schön, dass Sie wieder die Lesart eingeschaltet haben. Die Schriftstellerin Raphael Lered ist Ende der 1990er Jahre geboren in Paris, aufgewachsen in Berlin, wo sie jetzt auch lebt. Sie war zunächst Sozial- und Literaturwissenschaftlerin, hat gelehrt und geforscht zur modernen Literatur der afrikanischen Diaspora. Als Autorin hat sie bislang in Anthologien Texte veröffentlicht und jetzt gibt es den ersten Roman von Raphael Lered. Adikou, wir sind jetzt verbunden mit Raphael Lered in Prag, wo sie sich gerade aufhält. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Lered.
Guten Morgen, danke schön.
Ihr Roman, der ist vergangenes Jahr in Frankreich erschienen. Jetzt lesen wir die deutsche Übersetzung. Sie haben es auf Französisch geschrieben. Warum eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe diesen Roman angefangen zu schreiben vor 7 Jahren. Und das war eine Zeit, in der ich sehr viel in der französischen Sprache unterwegs war, die ja auch meine erste Sprache oder Muttersprache ist. Und ich glaube auch, diese Wahl auf Französisch zu schreiben hatte viel damit zu tun, mit welchem Kontext, mit welcher Gesellschaft ich damals sprechen wollte. Und das Interessante ist ja auch, dass sich das im Laufe der Zeit immer wieder ein bisschen verändert hat und ich deswegen ja auch mehr ins Schreiben auf Deutsch gekommen bin.
Kommen wir zur Heldin Adikou. Sie ist in Frankreich aufgewachsen. Ihre Mutter ist weiß. Ihren afrikanischen Vater hat sie nur wenige Male im Leben gesehen. Sie selbst fühlt sich weder als weiß noch schwarz. Es ist so ein Dazwischensein, das nennt sie selbst so, mit dem sie aber erstmal keine großen Probleme hat. Und jetzt plötzlich packt sie etwas, das sie nach Afrika treibt, zu ihren Wurzeln. Warum geht sie dorthin auf Spurensuche?
Ja. Yeah. Ich finde das sehr schön, dass Sie das so sagen, dass sie erstmal kein Problem damit hat. Ich glaube, das ist nämlich ein wichtiger Punkt für mich. Das Problem entsteht eigentlich durch die Außenwelt. Also es ist kein intrinsisches Bedürfnis nach Klarheit und dementsprechend nach dieser Reise, sondern erstmal eher, dass ständig diese Identitätsfragen an sie herangetragen werden. Ist dann auch ein bisschen der Auslöser eben für diese Reise. Wenn sie schon die ganze Zeit gefragt wird, dann wird sie das vielleicht auch beantworten müssen.
An dieser Stelle mal zur Erzählperspektive, Frau Lered. Es gibt nämlich eine Art zweiter Stimme, die uns die Geschichte auch erzählt, neben Adikou. Vor allem weiß diese Stimme an Adikous Seite schon immer ein bisschen mehr über die Protagonistin, macht sich auch mal über sie lustig, wenn sie sich völlig in ihren Gedanken verliert, so nach dem Motto, sie solle jetzt mal nicht so eine Drama-Queen sein. Was war das für ein Schritt, diese Aufteilung? Eine Art Distanz, die Adikou selbst vornimmt?
Also es ist im Grunde so, dass ich überlegt habe, wie erzählt man eigentlich Geschichten? Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber es ging mir eigentlich auch darum zu sagen, in der Literatur und genauso aber auch in der Gesellschaft, wenn es um bestimmte Narrative von Identität und Herkunft geht, gibt es eigentlich so eine gewisse Selbstverständlichkeit, mit der ein bestimmter Diskurs oder eine bestimmte Erzählung so vorgetragen wird. Das ist ja das Prinzip dann von der Erzählerin, die man erstmal gar nicht so in Frage stellen würde, weil man das ist ja gewohnt. Man öffnet ein Buch und eine Person erzählt die Geschichte oder eine Stimme. Und was mich aber interessiert hat, ist auch der Moment oder die Momente im Laufe des Romans, in denen eigentlich diese Erzählperspektive in Frage gestellt wird. Und deswegen diese doppelte Stimme, um auch so ein bisschen vielleicht darauf hinzuweisen, wir haben immer nur Seiten der Geschichte, absolute Wahrheit.
Das muss man beim Lesen erstmal ein bisschen lernen, ne? Aber es macht dann Spaß, weil auch so ein cooler Ton auch entsteht. Da ist sie zu mir gekommen, hat gesagt, scheiß drauf, pack deine Sachen, wir gehen weg, heißt es gleich auf der ersten Seite. Und das setzt sich dann fort auf der Reise im Flugzeug. Mit welchen Gefühlen kommt Adikou denn an, dann in Togo?
Ja, mit hohen Erwartungen irgendwo. Das ist ja auch das, worüber sich die Erzählerin schon von Anfang an ein bisschen lustig macht. Und aber auch mit einem großen Gefühl von Fremdheit. Das ist ja sozusagen sprichwörtlich der Ort, aus dem sie kommt, von dem ja vielleicht auch besonders rassistische Stimmen in Europa sagen würden, wo sie dorthin zurückkehren sollte. Sie selber hat aber eigentlich gar keinen richtigen Bezug zu diesem Ort. Und diesen Bezug zu erschaffen, aber auch zu verstehen, dass sie sich dann eben selbst kreativ gestalten kann, wie sie möchte, das ist ein wichtiger Teil der Erzählung des Romans.
Und als erstes lernt Adikou, dass man ihren Namen hier ganz anders ausspricht, ne? Adikoui. Mhm. Dann kann sie auch kein Ewe, eine der Nationalsprachen dort neben dem Französischen. Das ist ja auch ein ganz besonderer Erfahrungsmoment, ja, so plötzlich sprachlos zu werden für sie.
Mhm, absolut. Ja, und das ist ja diese Sprachlosigkeit, die in dem Fall ja ganz grundsätzlich ist. Also den eigenen Namen nicht aussprechen zu können, zeigt ja auch, wie fragil sozusagen ihr persönliches Identitätskonstrukt irgendwo ist, zumindest nach den üblichen Kategorien gemessen.
Mhm. Ich meine, Sie haben diese Reise nun auch selbst unternommen. Wie war es denn für Sie in Togo? Wie haben Sie selbst ja recherchiert, wenn man den Ausdruck überhaupt da benutzen kann?
Ich finde, man kann den Ausdruck sehr gut benutzen. Es war ja wirklich, ich bin ja quasi im Rahmen dann einer Writing Residency nach Lomé geflogen und habe dort einige Monate verbracht und eben also ein bisschen zerstückelter, aber die verschiedenen Teile dieser Reise unternommen. Und der Ansatz war wirklich zu recherchieren, also auch wirklich zu bestimmte Landschaften und der Geschichte und so weiter Informationen zu sammeln oder selber Beobachtungen und Notizen zu sammeln. Natürlich ist mir dabei aber auch, also ist mir persönlich vieles passiert, weil ich ja auch selber so ein bisschen ein paar biografische Koordinaten mit meiner Hauptfigur teile und genau.
Ja. Neben dieser afrikanischen Reise gibt es aber noch eine zweite, frühere, die wir auch erzählt bekommen, nämlich eine amerikanische. Dort hat Adikou in den USA sich mit der US-Versklavungsgeschichte auseinandergesetzt. Als Forscherin erlebt dabei selbst Rassismus, aber ganz anders jetzt als in Afrika. Das ist ein ganz hochinteressanter Komplex, wie ich finde. Was sind denn hier die Unterschiede?
Ja, also ich glaube, genau, es gibt große Unterschiede. Es gibt vor allem für mich so ein bisschen diese Idee, dass es ein System gibt. Also ich glaube, mein Interesse daran, diesen Roman auch als Road Novel, wie man sagt, als Reise zu schreiben, war eigentlich auch zu zeigen, es geht hier nicht um, wie man manchmal sagt, Hautfarbe. Es geht nicht um etwas Natürliches, sondern es geht darum, wie sie in unterschiedlichen Kontexten gelesen wird und dass das halt einfach unterschiedliche Systeme sind, ne? Das US-amerikanische System zum Beispiel beruht, wird direkt von der Versklavungsgeschichte abgeleitet und beruht unter anderem auf dieser Ein-Tropfen-Regel, die sagt, und das sage ich auch so im Text, dass man ab einem Tropfen schwarzen Blutes über einen Körper verfügen kann. Das ist ja die Regel des Versklavungssystems sozusagen, das sich bis in die Gegenwart irgendwo getragen hat. Auf dem afrikanischen Kontinent, zumindest in Westafrika, wo sie ist, funktioniert das ja anders, weil, und auch das ist ein loses Zitat aus dem Roman, um schwarz zu sein, muss es überhaupt weiße Menschen geben. Und das ist ja erstmal in vielen dieser Kontexte, Familien und so weiter, in denen sie ist, überhaupt nicht der Fall. Da stellt sich die Frage nach Schwarzsein gar nicht. Und da ist sie wiederum viel eher europäisch oder eben weiß, aber eher in einem kulturellen Sinne. Und genau, es gibt verschiedene Momente, in denen im Roman, in denen ich sozusagen versuche, das so ein bisschen hervorzuheben, dass das alles Konstrukte sind und sie interessanter werden, wenn man sie eben als solche beobachtet.
Wir wollen jetzt nicht die Spannung verderben und erzählen, wie es ausgeht für Adikou, was diese Reise für ihre Identität bedeutet. Aber Frau Rett, wie war es für Sie selbst nach Ihrer Reise? Wie Ihre Heldin sind Sie ja auch sozusagen mit den Privilegien einer weißen Französin nach Togo gereist. Wie sind Sie denn zurückgekommen?
Wie bin ich zurückgekommen? Also ich glaube, mit einem geschärften Auge für das, was ich gerade erwähnt habe, also diese Aufmerksamkeit dafür, wie dass das alles Systeme mit bestimmten Regeln sind sozusagen. Und das für mich ist besonders wichtig, und das ist auch eine es ist ja keine Botschaft in dem Sinne, aber etwas, was hoffentlich aus dem Roman ein bisschen hervorgeht, zu betonen, dass wir als Menschen uns auch von diesen Regeln und diesen Systemen bis zu einem gewissen Grad freisprechen können. Das heißt, dass die Art und Weise, wie andere Menschen mich lesen, das System, in dem ich bin, die Rassismuserfahrungen, die kann ich natürlich, darüber habe ich keine Kontrolle. Aber ob ich mich diesem Narrativ füge, dass man eine lineare Herkunft braucht oder dass man eben sich in bestimmte Kategorien gut einfügen lassen sollte oder so weiter, das bleibt mir bis zu einem gewissen Grad überlassen. Und ich glaube, so, das ist mir unter anderem in dieser Reise und auch in der geografischen Reise, aber auch in der Reise des Romanschreibens bewusst geworden.
Adiku. Der erste Roman von Raphael Rett ist jetzt im Rowohlt Verlag erschienen, übersetzt aus dem Französischen von Patricia Klobusitzki. Alles Gute und danke Ihnen, Frau Rett, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Tschüss.
Auf Wiederhören.
Und nun zu einem deutschen Bestsellerautor, den wir auch ganz gut finden und der eine ganz besondere eigene Art literarischer Natur hat, Walter Mörs. Als Romancier hat er eine wunderbar originelle Märchen-Fantasy-Bücherwelt geschaffen mit geheimnisvollen Wesen im Land Zamonien. Und jetzt nimmt er uns mit in die nächste Traumwelt der Flalbeln. Diese bezeichnet, so der Autor, eine humorvoll anarchisch-zamonische Kurzgeschichte und kennt im Gegensatz zur klassischen Tierfabel keinerlei Moral. Na, da kann man also gespannt sein, zum Beispiel auf Das Eichhörnchen, das rückwärts leben wollte, so heißt das neueste Werk von Walter Mörs, das es auch als Hörbuch schon gibt. Elmar Krämer hat sich die Produktion angehört.
Wer mit einer Raupe ins Bett geht, sollte sich nicht wundern, wenn er mit einem Schmetterling aufwacht. Zamonisches Sprichwort.
Eins vorweg. Wer Das Einhörnchen, das rückwärts leben wollte, von Walter Mörs als Hörbuch hört, der sollte sich nicht wundern, wenn er in eine mystisch-magische Welt eintaucht, die meist ins Blutrünstige abdriftet. Voller Fabelwesen oder wie Mörs alias Hildegunst von Mythenmetz sie nennt, Flabelwesen. Wie eben Das Einhörnchen, das rückwärts leben wollte. Kelvin ist sein Name.
Warum, dachte sich Kelvin, streben wir in unserer Existenz eigentlich immerzu vorwärts? Am Ende erwartet uns ja doch nur der Tod. Sollten wir nicht lieber in die andere Richtung streben, gegen den Strom der Zeit? Vielleicht schlagen wir dem Tod ein Schnippchen, wenn wir konsequent rückwärts leben.
Virtuos entspinnt Mörs Gedanken, die einen grübeln lassen, tiefsinnige Lebensfragen. Und wie im echten Leben sind es meist die nächsten Vertrauten, die oft empathielos darauf reagieren. So wie hier Kelvins Ehefrau Thelma.
Versuchst du etwa rückwärts zu klettern? Fragte sie ihn entsetzt. Bist du bescheuert?
Die Freude, die Mörs bei seinem Wandel zwischen blumigen Beschreibungen mystischer Welten und schroffer Umgangssprache gehabt zu haben scheint, überträgt sich offenbar auch auf Andreas Fröhlich. Der springt meisterhaft in die unzählbaren Rollen, gibt jeder ihren eigenen Charme. Doch das war keine leichte Aufgabe, wie Andreas Fröhlich im Interview berichtet.
Weil es eben bei 20 Geschichten mindestens auch 20 Protagonisten gibt. Das heißt, also man hat sich gerade warm gesprochen, die Figur dann im Fluss verinnerlicht und dann ist die Geschichte auch schon wieder vorbei. Das ist anspruchsvoll, macht aber unglaublich viel Spaß.
Und der ist unüberhörbar.
Rückblickend war das vielleicht die beste Zeit meines Lebens. Viel gute Lektüre, haufenweise nahrhafte Pilze mit teilweise bewusstseinserweiternder Wirkung und gepflegte Konversationen mit dem Bücherdrachen. Der konnte reden wie ein Buch, wortwörtlich.
Illustre Gestalten sind es, an denen sich Mörs austobt. Da ist der Werwolf, der lieber ein Wiewolf wäre. Oder der Habicht, der nichts haben wollte. Die fleischfressende Pflanze namens Blümchen, die plötzlich ihre Leidenschaft für Veganes entdeckt und sich darüber mit einer Spinne austauscht.
Steh zu dir selbst, auch zu deinen kleinen Macken. Alles andere ist Selbstzerfleischung. »Sie meint, zerfleische lieber andere als dich selbst«, rief das gefangene Glühwürmchen. »Fleisch oder nicht Fleisch«, seufzte Blümchen. »Das ist die Frage.
Aber wie kann ich mich trotz meines lebensnotwendigen Fleischkonsums selbst respektieren? In einer Welt, in der es mittlerweile Restaurants gibt, die ausschließlich Gerichte aus Früchten servieren, die aus freiem Willen vom Baum gefallen sind.
20 Flabeln mit allerdings meist sehr ähnlichen Enden in rund 3,5 Stunden. Am Stück gehört, ist das ein bisschen eintönig, trotz der vielen Figuren, ihrer Gedanken und Sehnsüchte. Ab und zu in kurzen Stücken gehört, wirkt das besser. Dann gewähren die einzelnen Geschichten kleine, feine akustische Auszeiten, Walter Moers Fans vielleicht ausgenommen.
Die Anarchie und das Fehlen jeglicher Moral, das ist wahrscheinlich einzigartig. Die Geschichten gehen eigentlich nie gut aus, aber das ist eigentlich auch das Tolle.
Humor ist ein ernstes Geschäft, schreibt Walter Moers im Nachwort. Hier ist es aber oft sehr komisch. Nicht zuletzt, wenn er stimmlich so brillant verpackt ist, wie das Einhörnchen, das rückwärts leben wollte. Was im Hörbuch allerdings fehlt, sind die amüsanten Zeichnungen, mit denen das Buch aufwartet.
Das Einhörnchen, das rückwärts leben wollte, von Walter Moers, ist bei Penguin Random House als Buch und Hörbuch erschienen. Auf einer Multimedia-CD, wo es dann halt doch die Zeichnungen von Walter Moers zu sehen gibt. Die sind ja auch immer ganz toll.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Zu einem Roman heute, der in Frankreich schon größte Sensation gemacht hat. Gleich 6 Literaturpreise hat die Autorin Neige Sinnot gewonnen für Trauriger Tiger. So heißt das Buch auf Deutsch. Es ist das erste von Neige Sinnot, das es in Übersetzung bei uns gibt. Sie ist eigentlich eher Literaturwissenschaftlerin, hat in Mexiko gelehrt, lebt jetzt im Baskenland. Erzählungen, Essays hat sie bislang veröffentlicht, auch einen ersten Roman. Und jetzt dieser zweite, über den ganz Frankreich spricht, wie es heißt. 100.000-fach hat er sich verkauft. Im Studio ist unsere Kritikerin, Kollegin aus der Lesart-Redaktion, Nora Kaiches. Hallo.
Hallo.
Ich habe es bewusst noch gar nicht zum Inhalt, zum Thema gesagt. Was ist das für ein Roman, Nora? Wovon erzählt Neige Sinnot?
Ja, diese Frage, worum geht es hier, die habe ich mir auch gestellt letztes Jahr, als dieses Buch im Original rausgekommen ist. Alle sprechen über dieses Buch. Es geht um Inzest, es geht um sexuellen Missbrauch. Das Interessante ist jetzt, das ist kein Debattenbuch, das sich in irgendeiner Form einschaltet in eine Debatte, die gerade läuft. Das ist aber auch kein literarischer Text, also kein Roman, der sich irgendwie zurechnen ließe in irgendeiner Form, ja, so einer Art von Bekenntnisliteratur. Das ist ein Text, ich versuch's mal so zu erklären, in dem Neige Sinnot so 2 Textebenen zusammenbringt. Also es gibt einerseits den autobiografischen Bericht, da erfahren wir, dass sie 1977 geboren worden ist, dass sie aufgewachsen ist im Südosten von Frankreich, in den Alpen, bei ihrer Mutter, bei ihrem Stiefvater. Ja, und dieser Stiefvater, der beginnt noch vor ihrem 10. Lebensjahr, sie zu missbrauchen. Diese Vergewaltigungen, die finden statt, dauern fort bis hinein in ihre Pubertät. Und dann gibt es, und das bricht eben diesen autobiografischen Bericht, dann gibt es noch eine zweite Ebene. Das ist so eine, ja, ich will mal sagen, philosophisch-literarisch-sprachkritische Ebene. Und da, ja, beschäftigt sie sich mit Texten, die sie geprägt haben, zum Beispiel Lolita von Wladimir Nabokov. Diesen Text unterzieht sie so einem Close-Reading und, ja, trennt da sehr genau die Autorfigur. Ja, also Autor und Figur, das trennt sie voneinander.
Das ist ja wirklich eine besondere Form. Aber wie erzählt die Autorin denn jetzt, also sagen wir mal im autobiografischen Part, von dieser furchtbaren Erfahrung? Man erschaudert ja schon bei der Rekapitulation, so wie du es jetzt erzählst.
Ja, sie erzählt bewusst nüchtern und ganz sachlich. Und das ist, was dieses Buch auszeichnet. Also sie ist behutsam in den Überlegungen, die sie anstellt, aber dann doch entschieden in den Urteilen. Also sie schreibt zum Beispiel, Literatur rettet nicht, ich bin nicht gerettet. Und dieser Schreibprozess, den sie immer wieder reflektiert, der mündet dann immer wieder in so Zweifeln gegenüber der Form, die sie wählt. Also dieser Text ist, und das hat mir so gut gefallen, der ist eigentlich eine offene Baustelle. Also wir sehen, wir lesen, wie sie ringt um die adäquate Sprache, um die adäquate Form. Und sie schreibt dann eben auch, dass sie eben keinen literarischen Text verfassen will. Sie fragt sich und uns, aus dem Grauen etwas Schönes machen, heißt das nicht einfach
etwas Grauenvolles machen. Und das ist ganz stark.
Man, dieser Komplex Missbrauch, der ist einer der Diskurse unserer Zeit. Und es gibt schon viele, viele Verarbeitungen in Büchern. Ich wollte jetzt eigentlich fragen, was so das anscheinend spektakuläre Neue vielleicht auch ist. Das hast du jetzt gerade wunderbar entwickelt. Das scheint wirklich sehr spektakulär und neu zu sein. Aber dass dieses Buch jetzt nicht nur bei der Kritik, sondern auch bei Leserinnen und Leser dermaßen eingeschlagen hat, in dieser komplexen Form auch, dieser Aufteilung, das ist doch wirklich erstaunlich, oder?
Ja, ich würde sagen, das, was sie macht, was vorher selten gemacht worden ist, sie trifft eine ästhetische Entscheidung. Und zwar entscheidet sie sich, dass sie die Szenen des Missbrauchs, die Szenen der Vergewaltigung, weitgehend ausspart. Und dieser Effekt, der dann entsteht, der hat mich erinnert an eine Ausstellung, die es gegeben hat in Deutschland. In dieser Ausstellung sind Kleider gezeigt worden von Mädchen und Frauen, die sie getragen haben zum Zeitpunkt der Vergewaltigung. Und Nash Sinnoh, sie macht etwas ganz Ähnliches. Sie listet die Orte auf, an denen sie vergewaltigt worden ist. Also ich nenne mal ein paar: der Keller des Skiladens, in dem der Stiefvater gearbeitet hat, ein Gästezimmer bei Freunden, ein Zelt auf dem Campingplatz. Ja, das entwickelt so eine ganz eigene Drastik, ohne dass sie mir hier sagt, ihr seid alle schuld. Und an einer Stelle denkt sie nach über das Warum und schreibt hier: die Identität des Monsters, die die Täter später alle wieder weit von sich weisen, verkörpern sie zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer unbändigen Lust. Ein Monster zu sein bedeutet, dass man, sobald die Gesellschaft einem dabei zusieht, ein Untermensch ist. Wenn einem aber keiner dabei zusieht, dann ist es das Gegenteil, dann ist man der König. Und das ist extrem beeindruckend, weil man das Gefühl hat, ja, das ist wahr, was sie hier sagt.
Und es wird wahrscheinlich sehr interessant zu beobachten sein, wie dieses Buch jetzt beim deutschen Publikum ankommt. Danke dir. Nora Karches über Trauriger Tiger, der Roman von Nash Sinnoh, jetzt auf Deutsch bei DTV, übersetzt von Michaela Meister. 304 Seiten, kosten 24 Euro diese Angaben. Auch die Besprechung von Nora Karches lesen Sie in Ruhe nach online unter deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich bin Sandra Grünle. Ich sitze hier gerade am Starnberger See. Ich bin im 6. Monat schwanger und deswegen lese ich gerade das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast, von Philippa Perry. Es gibt ein paar Punkte, wo ich ihr zustimmen würde, dass es einfach von Anfang an zum Beispiel wichtig ist, dieses Baby als neuen Mensch zu sehen, dem man einen schönen Lebensweg ebnen möchte. Es gibt aber auch, glaube ich, ein paar Punkte, wo wir im Erziehungsstil vielleicht ein bisschen anderen Weg gehen würden. Und das regt einfach zum Nachdenken an, auch über seine eigene Kindheit, über seine eigene Erziehung. Man muss dann, glaube ich, in solchen Ratgebern immer seinen eigenen Weg finden. Aber ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, es zu lesen, weil man ganz viel mitnehmen kann.
In dieser Woche haben wir am schönen Starnberger See unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen aufgespürt. Auch Sandra Grüdler hat gern mitgemacht und rät uns zu diesem Dauer-Weltbestseller. Das Buch, von dem du dir wünschst, dass deine Eltern hätten es gelesen, und in Klammern, und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast. Von der britischen Psychotherapeutin Philippa Perry. Im Ullstein Verlag gibt es die deutsche Übersetzung von Karin Schuler. Im Taschenbuch 320 Seiten, kosten rund 15 Euro. Und nun freuen wir uns wieder über literarische Empfehlungen aus dem bundesweiten deutschen Buchhandel. Und eine geschätzte Gefährtin ist inzwischen Sabine Gartmann geworden, die im niedersächsischen Osterholz-Scharmbeck die Schatulle-Buchhandlung leitet, gemeinsam mit ihrer Schwester Ute. Hallo Frau Gartmann, schön, Sie wieder zu hören.
Ja, moin, ich freue mich auch.
Beginnen wir gleich mit Ihren Tipps. Der erste ist ein umfangreicher Roman aus den USA von Victor Lodato über 450 Seiten, hat Honey, so der Titel. Wovon wird denn hier erzählt, oder besser, ja, von wem? Einer Honey tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Honey ist 82 Jahre alt. Sie ist ganz gebildet, sie ist viel gereist. Sie war Galeristin, sie hat im Bereich Kunsthandel gearbeitet und entscheidet sich plötzlich mit 82 zurückzugehen nach New Jersey, wo sie ursprünglich herkommt und wo ein Teil ihrer Familie noch lebt. Und das Besondere an Honey ist, dass sie aus einer Mafia-Familie stammt. Und sie weiß, in New Jersey liegen buchstäblich mehrere Leichen begraben, von denen sie weiß, dass ihre Familie die auf dem Gewissen hat. Und man verfolgt Hani und folgt ihr, wie sie versucht, mit dieser Erfahrung von damals umzugehen, mit der Trennung von ihrer Familie und mit den Resten ihrer Familie, die jetzt da noch leben, ihre Eltern sind natürlich schon tot, umzugehen und eine neue Beziehung aufzubauen. Und eckt dabei an zahlreichen Situationen an. Sie lernt eine Nachbarin kennen, mit der sie sich anfreundet. Und also das Besondere an dem Buch, also einmal von der Konstellation her, weil also ich kenne schon Leute, die aus einer Mafia-Familie stammen, ist der Ton. Also das ist ein beschwingter, lamoyanter, toller Ton und ich war von der ersten Seite an gefesselt und habe gedacht, diese Frau interessiert mich, der möchte ich über 400 Seiten folgen.
Ich muss gestehen, dass ich den Victor Lodeto gar nicht gekannt habe, ne? Also Sie schon? Also,
das ist das erste Mal, dass ich was von ihm gelesen habe.
Also eine schöne Möglichkeit, diesen Autor zu entdecken bei uns. Ne? Also Honey, der Roman von Victor Lodeto, jetzt auf Deutsch bei C.H. Beck. Und nun zu einer inzwischen sehr prominenten deutschen Bestseller-Autorin Alina Bronski. Ein Riesenpublikum verschlingt inzwischen ihre Bücher, ja, die so leichtfüßig wie tiefsinnig sind. Und ich finde diese Romane ganz herrlich. Und auch die Autorin, sie war natürlich schon mal öfter zu Gast in der Lesart. Jetzt gibt es Pi mal Daumen, die jüngste Tat. Worum geht es denn diesmal bei Alina Bronski, Frau Gartmann?
Also das Buch entführt uns in die Universität, in einen Hörsaal, so ein Audimax, also so gestaffelt, von Mathematikstudenten. Und in diesem Audimax sitzt Oskar, der ist 16 Jahre alt, ist so ein Überflieger, also ist schon fertig mit der Schule, studiert Mathematik, guckt sich um in diesem Riesensaal und denkt, die Hälfte ist sowieso minderbegabt und wird wahrscheinlich raussortiert, was anscheinend bei Mathematik tatsächlich der Fall ist. Da gibt es keinen Numerus Clausus, sondern jeder wird erstmal zugelassen und nach einem halben Jahr gibt es nur noch die Hälfte. Und neben ihm ist ein Platz frei und es kommt ein bisschen zu spät. Eine Frau, knallrote Lippen, hohe Hacken, Moni heißt sie, und setzt sich neben ihn und sagt, na Kleiner. Und er denkt, oh Mutti, was willst du denn hier? Und sie ist auch erstmal ziemlich unorganisiert. Sie fängt an, so Tupperwaren auszupacken und ein bisschen was zu essen. Und wie die beiden dann miteinander klarkommen und auch mit dem Professor klarkommen und was da alles passiert, das ist einfach grandios. Und ich finde, das ist was für Leute, die mit Mathe was am Hut haben. Also ich muss zugeben, obwohl ich das lange gemacht habe, habe ich die mathematischen Momente in diesem Buch nicht alle verstanden. Das ist halt eine Weile her, dass ich in der Schule war. Aber es ist also für Mathematikstudenten sicherlich interessant, aber auch für alle, die Mathe gehasst haben und die ein Gespür dafür kriegen, was in so einem universitären Zusammenhang abläuft. Also grandios.
Und wahrscheinlich sind es wieder so diese herrlichen Dialoge, ne, die sie so drauf hat. Da freut man sich schon drauf. Alina Bronski, Pi mal Daumen, ist im Kiepenheuer und Fitch Verlag erschienen. Und jetzt... Ja, wie bei Ihnen immer, Frau Gartmann, wenn noch was für unsere kleinen Leserinnen und Leser. Ein Bilderbuch nämlich von Julia Donaldson und Axel Scheffler. Das Erfolgsduo vom Gryffalo.
Genau.
Und Sie haben aber auch Ponti Pento ersonnen, einen süßen Pinguin.
Ja.
Von dessen Abenteuern lesen wir jetzt. Und das gefällt Ihnen anscheinend wieder richtig gut, Frau Gartmann.
Also Ponti Pento ist also ein bisschen wie Mama Mu oder die Kuh Lieselotte. Also er ist im Zoo und er langweilt sich zu Tode. Und also er hat zwei Verwandte, die sind auch ganz nett. Und der Pfleger ist ganz nett und die Versorgung ist gut. Also es gibt immer Heringe und so. Aber es muss doch noch was anderes geben. Und er erfährt, dass es einen Pool gibt, wo ganz viele Pinguine leben. Dann denkt er sich, okay, er macht sich auf den Weg. Aber er landet zunächst am Nordpol und trifft eine Robbe, die ihn fressen will, und einen bösartigen Eisbären und alles Mögliche. Und im Laufe des Buches findet er einen Transport sozusagen zum Südpol. Also die Geschichte geht gut aus. Er trifft tatsächlich ganz viele Pinguine. Und so wie die Bücher von Axel Scheffler immer sind, sie sind in Reimen, die nicht leiern, sondern die einfach grandios sind. Und die Illustration von... Julia Donaldson, die sind so, wie man sie vom Gryffalo erkennt. Also die ganzen Tiere haben so stecknadelgroßen Pupillen und einen Wahnsinnsausdruck, obwohl mit ganz wenigen Strichen gezeichnet. Und wenn man sich jetzt denkt, oh je, und wenn die Kinder dann viele Sachen fragen nach den Pinguinen, auf den letzten zwei Seiten sind wahnsinnig viele Informationen, die man sich aneignen kann. Und wenn die Kids einem Löcher in den Bauch fragen, kann man alle beantworten.
Gibt es da eigentlich schon mehrere davon? Ich habe jetzt gar nicht geschaut. Pontypentho, das ist das Erste.
Das ist das Erste von Ihnen.
Ah, und wahrscheinlich wird es natürlich mit diesem Erfolgsnamen wahrscheinlich schon ein Bestseller. Ist schon nachgefragt bei Ihnen?
Ja. Ja. Ja, und also die Scheffler-Fans stehen ja immer schon auf der Matte, wenn man weiß, dass was Neues kommt.
Und der Verlag Bels und Gilbert bringt dieses Bilderbuch heraus. Pontypentho, die Abenteuer eines Pinguins. Und wir bedanken uns jetzt bei Sabine Gartmann von der Buchhandlung Die Schatulle in Osterholz-Scharmbeck. Einen lieben Gruß auch an Ihre Schwester, Frau Gartmann. Mhm. Und ja, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich bedanke mich immer für Ihr Interesse. Vielen Dank.
Tschüss. Tschüss.